Jesus, wir wollen wirklich dich vor unseren Augen haben, als allmächtigen Herrn. Und wenn ich dieses Bild lese in der Offenbarung, Herr, dann wow, was für ein Gott. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und so lege ich diesen Gottesdienst jetzt in deine Hand, Herr. Wir wollen wirklich auf dich schauen, auf dich, der glänzt wie die Sonne, Herr, der Licht bringt, der in die Dunkelheit hineinstrahlt und sie vertreibt. Danke, Jesus. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute zusammen hier wieder Gottesdienst feiern dürfen. Der Titel meiner Predigt ist heute Trost für Gottes Volk. Und ich liebe an der Bibel, dass die Bibel voller Bilder ist, voller Texte, die unser Herz berühren und unsere Sinne ansprechen. Und es ist immer wertvoll, tiefer in diese Texte zu gehen, sie wirklich zu verinnerlichen und ja, sie zu uns reden zu lassen. Denn sie wollen uns stärken, sie wollen uns erneuern. Und nicht nur das, sie wollen unsere Sicht der Dinge in die richtige Richtung führen. Sie wollen wirklich unser ganzes Sein durchdringen. Damit wir Gott nahe kommen und erleben, wie durch die Erneuerung unseres Denkens und die klare Ausrichtung auf ihn, was wir ja auch gerade gesungen haben, und sein Wort, unser Leben wirklich nachhaltig verändert wird. Und wir dürfen eintauchen in seine Liebe, in seine Freude, seinen Trost und seinen Frieden und seine Hoffnung, die jedem Einzelnen wirklich zukommen sollen und Teil seines Planes mit uns Menschen ist. Niemals hat Gott uns ohne seine Treue, ohne sein Wort und ohne seine Kraft stehen lassen. In jeder Situation hat er den Überblick und sieht den Einzelnen und will ihm dienen. Das hat Christian auch gerade durch den Psalm 139 schon deutlich gemacht. Gott sieht uns, wir können vor seinem Angesicht nicht fliehen. Er ist überall da. Und ich finde, das ist eine großartige Zusage. Und ich persönlich und ich glaube auch viele von uns können in Bildern wirklich diese Größe und Macht Gottes erkennen. Wir können sehen, dass er wirklich alles in der Hand hat. Wie schön ist es, wenn wir uns im Vertrauen wirklich so in seine Arme werfen können. Ich weiß nicht, ob wir das alle können, aber eigentlich dürfen wir das. Wenn wir wirklich realisieren, er sitzt auf dem Thron und regiert, vollkommen souverän, und er hat einen guten Plan. Wenn wir Gehorsamsschritte gehen, sehen wir, wie unser Leben Führung und Sicherheit erfährt. Und wir merken, Gott ist für mich. Und wir finden in seine Ruhe, in seinen Frieden. Erleben, bei ihm ist Kraft, bei ihm ist Sieg. Denn er hat wirklich alles für uns vollbracht. Er schlägt meine Kämpfe. Ich darf endlich loslassen, darf ihm vertrauen. Und dadurch geschehen Dinge in meinem Leben, die ich mir nie erträumen lassen würde. Jesaja war ein Prophet des Alten Testaments. Er hatte eine sehr klare und auch eine sehr bildreiche Botschaft. Diese musste er dem Volk Israel übermitteln. Und ich glaube, das ist ihm nicht immer leicht gefallen. Manches war erschreckend. Und ich glaube, sein Herz brannte dafür, dass das Volk Israel zu Gott umkehrt. Zu ihrem Schöpfer, zu ihrem Vater. Aber das geschah in seiner Lebenszeit nicht. Aber Gott offenbarte ihnen in starken Bildern und starken Botschaften, dass es eines Tages passieren würde. Sein Volk würde umkehren und es würde getröstet werden. Sie hatten ihn verworfen, sie waren toten Götzen nachgelaufen. Aber Gott blieb immer dran. Er hatte immer eine Lösung, die allen Menschen letztendlich Segen und Erlösung bringen sollte. All das geschah erst viele, viele Jahre nach Jesajas Dienst. Und letztendlich wurde vieles davon, was er dem Volk prophezeite, mit Jesus Christus zur Erfüllung gebracht. Jesaja schrieb seine Texte circa 700 bis 600 Jahre vor Christus. Und wenn wir so in Jesaja reinschauen, dann sehen wir, dass bis Kapitel 40 ganz viel Gericht und Warnung an Juda und Jerusalem ausgesprochen wird, aber auch an die verschiedenen Nationen. Immer wieder prophezeite er auch vom Kommen des Messias. Und die Kapitel 40 bis 66 gehen dann um Hoffnung, um Erlösung, um Tröstung. Jesaja lebte in einer Zeit des moralischen Niedergangs. Er lebte in einer Zeit, wo das Reich geteilt wurde. Also Israel wurde in zwei Königreiche geteilt. Er diente vier Königen. Er hatte eine Frau und zwei Söhne. Auch seine Frau diente prophetisch. Und in seiner Zeit, in der er lebte, traten noch zwei andere starke Propheten auf. Das war Micha und auch Hosea. Und bei Jesaja fällt aus, dass er ein sehr gebildeter Prophet war. Er hatte direkten Draht zum Königshaus, er diente den Königen als Berater, er lebte in Jerusalem und erlebte die Ausbreitung des Assyrischen Reiches und eben die Teilung des Landes Israel. Er mahnte die beiden Königen, dass sie sich nicht mit fremden Nationen einlassen sollten, um Hilfe zu erfahren, sondern nur auf Gott als ihren Herrn verlassen sollten. Sie sollten ihn um Schutz, um Versorgung bitten. Aber die Könige hörten nicht auf diese Botschaft. Circa 150 Jahre nach seinem Tod lebten die Israeliten in Babylon. Sie waren verbannt. Sie waren gefangen genommen. Und in diese Zeit hinein sprechen diese Verse ganz besonders, weil Gott seinem Volk immer wieder Zuspruch gab. Wir finden im Neuen Testament unheimlich viele Verbindungen zum Buch Jesaja. Er ist ein herausragender Poet und seine Texte enthalten wirklich die ausführlichste Offenbarung über Vergangenheit und Zukunft. Gott wird in seinem Wesen in vielen Bildern verherrlicht, seine Größe, seine Macht gezeigt. Jesaja nennt Gott immer den Heiligen Israels. Und Jesaja selbst bedeutet Rettung. Und seine Botschaft war eine Botschaft der Errettung. Er gebraucht diesen Begriff Rettung beinahe dreimal mehr als alle anderen prophetischen Bücher im Alten Testament. Er offenbart, dass Gottes Absicht einer geistlichen Erneuerung nur durch den Messias kommen wird, durch Jesus Christus. Auch der Heilige Geist nimmt in seiner Schrift einen sehr hohen Stellenwert ein. Jesaja erinnert aber auch ganz klar an Gottes Rettungshandeln in früheren Zeiten, als sie aus Ägypten hinausgeführt wurden, als Gideon den Kampf gegen die Midianiter gewann. Er zitiert auch Dinge aus dem Buch Mose. Also man sieht, er hatte eine breite Bildung. Er kannte sich aus. Und ich glaube, es lohnt sich, dieses Buch wirklich zu studieren und Zusammenhänge in diesem Buch zu erkennen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und scharf. Es trennt Wichtiges von Unwichtigem. Wir werden befähigt, geistliche und geschichtliche Ereignisse richtig einzuordnen, aber auch Gottes Plan in allen Zeiten zu sehen. Und wir finden tiefen Frieden in der Sicht über Gottes Allmacht und über seine Treue. Ich möchte heute ganz kurz reingehen in Jesaja 40, in die ersten Verse und möchte darüber sprechen, mit euch betrachten, wie Gott tröstet, wie Gott spricht und wie Gott auch seine Herrlichkeit offenbart. Der erste Punkt ist, Gott schenkt Trost. Da heißt es in Jesaja 40,1, tröstet, ja tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Also, hier soll dem Volk zugerufen werden. Eure Leidenszeit ist vorüber, weil für eure Sünden bezahlt wurde. Gott wird euch erlösen. In den zukünftigen Generationen wird es eine Wiederherstellung geben. Dieses Volk sitzt in der Verbannung und hält sich diese Worte vor Augen oder malt sich diese Worte vor Augen. Sie sind gefangen weggeführt, der Heimat, der Identität als Gottes Volk, aber auch ihrer Hoffnung auf Erneuerung, Erlösung und Wiederherstellung beraubt. Der Tempel ist zerstört, alles liegt da nieder. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er hat es nicht verworfen. Sie sind für immer sein Volk und ihr Leiden wird ein Ende haben im Kommen eines Retters. Jesaja ist voller Prophetien auf Jesus, das habe ich schon gesagt. Er beschreibt ausführlich sein Kommen, sein Leben, sein Wirken, seinen Tod, seine Auferstehung und auch sein zweites Kommen. Und wir heute lesen das aus der Perspektive, dass es schon geschehen ist. Wir dürfen zurückschauen auf all das, was Gott verheißen und schon getan hat. Wir haben die volle Offenbarung Gottes im Neuen Testament. Und so können wir aus der Vergangenheit so viel Gutes sehen und erleben. Wir können es für uns nehmen, erkennen. Und ich finde, das ist eine Riesengnade, in dieser Heilzeit Gottes, der Gnadenzeit zu leben. Und das sollte uns mit Dankbarkeit erfüllen. Es sollte uns den nötigen Trost, die nötige Hoffnung und Zuversicht geben auf das, was noch kommt. Und ich frage, wie gehen wir mit Problemen und Schwierigkeiten um? Richten wir unseren Blick vertrauensvoll auf unseren Erlöser, den wir kennen dürfen, oder hoffen wir einfach nur auf bessere Zeiten? Lass uns doch anfangen, im Vertrauen zu bitten, dass Gott uns in seiner Gnade durch alle Zeiten hindurch hilft. Anstatt einfach nur die Probleme wegzubeten. Gott wird als Gott allen Trostes bezeichnet. Es ist sein Wesenszug zu trösten. Der Heilige Geist wird als unser Beistand bezeichnet. Jesus kam, um die Trauernden zu trösten. Also Gottes Wesen ist Trost. Erst im zukünftigen Jerusalem wird uns verheißen, dass da kein Schmerz mehr sein wird, dass jede Träne von unseren Augen abgewischt wird. Aber noch leben wir in dieser gefallenen Welt. Wir sind Nöten und auch Schmerzen ausgesetzt. Aber in all dem werden wir durch Gottes Trost getragen. Wir werden geführt, getröstet. Trau ihm zu, dass er auch Trost für dich und deine Situation hat und tritt ein wirklich in seine Nähe, wie wir das ja auch gesungen haben. Lebe nach seinen Geboten und er wird dich wirklich mit tiefer Freude, mit seiner Liebe und seinem Frieden ausfüllen. Und dann können wir ganz getrost unseren Weg gehen. Auch durch Schwierigkeiten, auch durch Nöte. Das ist unser Zeugnis, das wir haben als Kinder des Höchsten, als Kinder des allmächtigen Gott, des Schöpfers von Himmel und Erde. Dazu hat er uns seinen Geist geschenkt. Auch das ist ein Vorrecht, das im Alten Testament so noch nicht vorhanden war. Er lebt in uns. Er ist unser Beistand. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es auch so wichtig, wirklich sich umzudrehen und der Sünde abzusagen. Denn Sünde trennt uns ab von der Versorgung. Gott ist heilig, auch wir sollen heilig leben. Und immer wieder versuchen wir doch, unsere eigenen Wege zu gehen. Und dann jammern wir. Sagen, ja, Gott ist nicht mit mir, Gott sorgt nicht für mich. Aber eigentlich wüssten wir es besser, wenn wir in sein Wort schauen. Denn wir sollen ihm unser ganzes Vertrauen schenken und seinen Wegen folgen. Immer da, wo ich mich abkehre von Gott, wird auch ein Stück der Versorgung gehen. Aber Gott ist gnädig. Er ist der Gott des Trostes. Er ist der Gott, der nachgeht, der nicht aufgibt, der dranbleibt. Und so spricht er in Situationen hinein. Es heißt dann weiter in Jesaja 40,3, eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Hier sehen wir eine Verheißung auf Johannes den Täufer. Er war der Wegbereiter Gottes. Er kam aus der Wüste wie diese Stimme eines Rufenden. Und was rief er den Menschen zu? Sie sollten umkehren von ihren eigenen Wegen zurück zu ihrem Gott. Er redete von Buße. Weg von allem Falschen und Hinwendung zum Gehorsam unter Gottes Herrschaft. Und dadurch würde das Unebene gerade werden. Wir können das heute ganz klar erkennen, wenn wir die Bibel lesen. Wir haben ja alle Bücher. Aber damals war das überhaupt nicht klar. Und so brauchte es tiefes Gottvertrauen, um an dieser Botschaft des Heils festzuhalten. Wie gesagt, das sind hunderte von Jahren vor Christus, wo das ausgesprochen wurde. Und ich finde, wir haben es so gut, dass uns all das offenbart wurde. Wir können nur staunen, wie weit im Voraus Gott diese Dinge, die dann später Wirklichkeit wurden, prophezeit hat. Wir leben in der Heilzeit der Gnade, der Zeit, wo Umkehr möglich ist, bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Messias zum zweiten Mal kommen wird. Denn dann kommt er zum Gericht, heißt es in seinem Wort. Und ich finde es so herrlich, dass Gott uns diese Zeit geschenkt hat. Zeit, um umzukehren, zurück zum Herzen Gottes zu kommen. Er hat uns das wirklich durch Jesus Christus möglich gemacht. Es ist ein kostenloses Geschenk. Wir müssen nur zugreifen. Wir müssen es annehmen, ihn aufnehmen. Und das wird unser ganzes Leben verändern und erneuern. Wir haben einen liebevollen Vater. Gott will dich und hat alles getan, damit du ihm persönlich begegnen kannst, damit du ihm dein ganzes Vertrauen schenken kannst. Und so wirklich vollkommen frei wirst von deiner Lebenslast. Im Neuen Testament heißt es, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist wahre Demut, dass ich erkenne, ich schaffe es nicht allein. Aber ich habe da einen, der alles für mich getragen hat, der meine Kämpfe schon gekämpft hat. Deswegen muss ich nicht mehr kämpfen, sondern darf gesund und fröhlich meine Wege ziehen, weil ich aus dem Sieg heraus lebe. Jesus Christus hat alles auf sich genommen, damit ich ein Leben im Überfluss haben. Und so rufe ich euch heute zu, vertraut ihm ganz. Und so wird Gott seine Herrlichkeit offenbaren. Es heißt dann weiter, ab Vers 5, dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Weiter heißt es dann, eine Stimme sagte, rufe. Ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Diese Worte in Jesaja beziehen sich auf ganz verschiedene Situationen. Da ist einmal das Volk, das eine Verheißung bekommt auf Erlösung, auf Wiederherstellung, auf die Rückkehr nach Jerusalem. Da ist die Ankündigung des Kommen eines Messias, der Erlösung, die er bringen wird, die allen Völkern gilt. Und auch die letztendliche völlige Befreiung von Gottes Volk, also jedem Gläubigen am Ende der Heilszeit, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde herabkommen lässt, wie wir in unserer Jahreslosung lesen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Das Volk Israel würde Wunder der Größe und Herrlichkeit Gottes erleben. Aber das wäre erst der Anfang, denn in Jesus Christus, dem kommenden Messias, würde er seine ganze Herrlichkeit für alle Völker offenbaren. Menschen würden aus der Gefangenschaft der Sünde heraustreten. Das ist Herrlichkeit. Die Trennung zwischen Gott und Mensch würde überbrückt werden durch Jesus Christus. Und am Ende würde er seine Herrlichkeit wieder offenbaren durch seine Wiederkunft. Darauf warten wir noch. Das steht noch aus. Diese Verse zeigen auch am Bild dieser Blume, dass die ganze Schöpfung anfällig ist. Dass die ganze Schöpfung zu einem Ende kommen wird. Aber das Wort Gottes bleibt für immer bestehen. Das macht deutlich, seine Verheißungen finden Erfüllung. Seine Absichten finden Vollendung und seine Wahrheit ist unvergänglich. Ich finde es eine starke, eine machtvolle Einführung in das Kapitel 40, in das ich nächste Woche noch weiter einsteigen möchte. Wir dürfen uns neu im Vertrauen auf seine Zusagen üben. Wissen, er ist der, der uns zuspricht und verheißt. Er ist der, der ausführt, was er verheißt. Er zeigt uns in vielen Zeichen und Wundern seine Größe. Und in Erkennen, in der Ehrfurcht vor seiner Herrlichkeit, vor seiner Macht, geschieht in uns wirklich eine Erneuerung unseres Sinnes. In uns geschieht Heilung, Wiederherstellung, Leben in seinem Sieg. So unterwerft euch nun unter die Hand Gottes, indem ihr all eure Sorge auf ihm werft, steht in 1. Petrus 3. Was für eine Gnade, wenn ich erkenne, ich bin nur ein Hauch. Aber der, der in mir lebt, ist mächtig und will mir mit ihm, mit Jesus Christus, wirklich alles schenken. Das kann aber nur geschehen, wenn ich seine Größe, wenn ich seine Autorität und Vollmacht in meinem Leben anerkenne. Wenn ich mich ihm unterwerfe, indem ich ihm alles abgebe, und mich nicht mehr selber abmühe. Solange ich denke, ich schaffe es allein, wird er nichts tun können, denn damit schließe ich mich von seinem Handeln, von seinem Wirken aus. Jesus möchte dir heute seine Größe und Macht offenbaren, dich trösten, dich wiederherstellen, dich heilen, dir die Fülle schenken. Aber du hast die Tür zu deinem Herzen in deiner Hand. Vielleicht kannst du das letzte Bild anschmeißen. Und du musst sie öffnen. Er steht bereit. Es gibt dieses Ölgemälde. Ich weiß, man sieht das jetzt nicht gut. Es ist natürlich jetzt nicht das Originalbild, ne? Das ist nur eine Fotografie. Jesus steht an der Tür als Licht der Welt. Und diese Tür ist umrankt mit ja ganz viel Grünzeug, Dorn. Und diese Tür hat keinen Griff. Den Griff zu unserem Herzen haben wir in unseren Händen. Jesus klopft an, steht in Offenbarung 3,20, habe ich schon gesagt, und möchte eintreten, möchte Gemeinschaft haben, möchte mit uns das Mahl teilen. Wir haben die Türklinke in der Hand. Wir wollen jetzt noch ein Lied hören und nochmal so in seine Gegenwart treten. Ihn wirklich innerlich bitten, zieh ein, Herr. Veränder unser Leben. Zeig du uns wirklich, dass du dieser Gott bist, auf den wir uns verlassen können. Der uns Trost und Hoffnung gibt. Der uns wiederherstellen möchte. Der uns Erlösung schenken möchte. Und wir wollen uns innerlich darauf einstellen. Also der, der es möchte. Keiner wird gezwungen, alles ist freiwillig. Und wirklich erleben, wie er alles verändert. Und da ist viel Veränderung möglich. Sehr viel. Und wenn du dann Gebet brauchst, dann möchte ich dich bitten, nach dem Lied nach vorne zu kommen. Dann wollen wir beten, auch für Heilung und Wiederherstellung. Also seid mutig, kommt nach vorne, lasst beten. Ich glaube, es ist manchmal ganz wichtig, dass wir Dinge gemeinsam vor Gott bringen. Weil auch das, diese Gemeinschaft untereinander, stärkt uns, baut uns auf. Ich habe gerade zu Nele gesagt, gestern war so ein Tag, da fühlte ich mich unheimlich einsam. Hatte unheimlich Kämpfe. Und wie gut war es, dass ich nicht allein war. Angela war ja noch da. Und letztendlich habe ich gemerkt wieder, wie Gott die Kontrolle übernimmt. Wie Gott mir ganz neu wieder in seiner Fülle begegnet ist. Und wir alle haben Kämpfe. Aber wir dürfen lernen, sie abzugeben. Sie nicht mehr selbst zu tragen. Und das ist sowas Gutes, das ist sowas Erleichterndes. Und das wünsche ich uns allen. Wie gesagt, wenn ihr Gebet braucht, kommt nach diesem Lied nach vorne. Ihr könnt es einfach nur anhören, aber geht mit diesem Gedanken, dass wir wirklich uns ganz Gott hingeben und er den Weg für uns bahnt.